Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Weihnachtsshopping in Paris oder in London. Die Reise dahin ist billig. Für weniger als 40 Franken bieten gewisse Fluggesellschaften zurzeit einen Hinflug an. Während gewisse Airlines damit verdienen, müssen andere sparen und Hunderte von Angestellten entlassen. Die Flugbranche in der Krise. Gast von Susanne Brunner ist der deutsche Aviatikjournalist und Buchautor Jens Flottau, der vor allem für die Süddeutsche Zeitung schreibt, aber auch in Schweizer Medien zu lesen und zu hören ist.
Das Tagesgespräch.
Ich habe kürzlich gesehen, ein Flug von Basel nach London kostet knapp 28 Euro ein Weg. Wenn ich das so rechne, im Studio sitze ich hier in Bern und die Bahn zum Flughafen Basel, die ist teurer als der Flug. Jens Flottau in Frankfurt, macht das noch Sinn?
Naja, man darf nicht vergessen, dass das natürlich nicht der durchschnittliche Preis ist, den man als Passagier für so einen Flug zahlen muss. Der durchschnittliche Preis liegt viel, viel höher. Bei den meisten, sogar bei den meisten Billig-Airlines liegt er bei 70, 80 Euro. Bei Ryanair, die sozusagen bekannt dafür ist, die mit Abstand billigsten Preise im Durchschnitt anzubieten, bei etwa 40. Diese 28, von denen Sie sprechen, das sind bestimmte Ticketkontingente, die die Billig-Airlines zur Verfügung stellen, um die Nachfrage zu stimulieren, um Leute an Bord zu bekommen, die vielleicht auch noch nicht mit ihnen geflogen sind. Aber das sind natürlich nicht alle Sitze, sondern in der Regel vielleicht so 5-10% auf jedem Flug. Und mit diesen Tickets verdienen die natürlich kein Geld.
Sie haben es gesagt, aber 40 Euro, auch 70, 80, wenn man das mit früher vergleicht, klingt das fast ein bisschen wie Gratisfliegen, also je nach Destination und manchmal ist das Hotel dann noch obendrauf. Wie geht das auf?
Man muss sich einfach von der Vorstellung trennen, dass diese Billigfluggesellschaften, die diese Preise ja anbieten, sozusagen ähnlich fliegen wie die traditionellen Fluggesellschaften, die wir alle seit Jahrzehnten kennen. Das Geschäftsmodell ist so anders und kommt deswegen auf so viel niedrigere Kosten, dass sich solche Preise für zumindest die Guten unter diesen Billigfluggesellschaften rechnen. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich bei weitem nicht alle von diesen Billigfluggesellschaften Geld verdienen. Im Gegenteil, die meisten verlieren Geld. Also Ihre Frage hat schon ihre Berechtigung. Aber es gibt eben auch Beispiele von Fluggesellschaften, die das gut machen, die das gut hinkriegen und die mit diesen Preisen, die sie da pro Ticket erreichen, sehr profitabel fliegen können.
Sie haben es gesagt, also nicht jede Billig-Airline rentiert. Heute musste man lesen, Air Berlin muss vielleicht 500 Stellen streichen. Also bei denen geht das offenbar nicht ganz so auch. Aber gleichzeitig der Tarif, den ich zitiert habe, das war ein EasyJet-Tarif. Und EasyJet macht pro Sitz mehr Gewinn als die teure Lufthansa. Und Sie haben gesagt, es sei ein komplett anderes Geschäftsmodell. Vielleicht zusammenfassend, wo spart eine Billig-Airline? Wie kann sie solche Preise anbieten?
Also sie ist vor allem viel, viel effizienter. Es geht gar nicht mal so sehr darum, dass die Mitarbeiter weniger verdienen oder länger arbeiten. Das müssen sie auch, das stimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Pilot bei EasyJet sozusagen dem Billiglohnsektor zugerechnet werden muss. Die verdienen schon auch gutes Geld. Aber die EasyJet ist einfach viel, viel effizienter. Sie hat kein Drehkreuz wie etwa die Lufthansa oder die Swiss in Zürich und in Frankfurt, das sehr, sehr komplex ist, sehr, sehr teuer, wo die Flüge aufeinander warten müssen. Das EasyJet-System oder auch das Ryanair-System ist einfach viel, viel einfacher. Man fliegt los und das einzige Ziel im Flugplan ist, die Maschinen so lange wie möglich pro Tag, so viel wie möglich in der Luft zu halten und so kurz wie möglich am Boden. Dadurch kommen diese enormen Unterschiede bei den Stückkosten, also Kosten pro Sitzplatz, wenn man so will, zustande, die ja 40-50% unter dem Niveau der traditionellen Fluggesellschaften liegen. Und wenn man solche Kosten erreicht, dann kann man natürlich auch bei den Preisen viel mehr Spielraum nutzen.
Also das heißt eigentlich, wie Sie gesagt haben, also wirklich Billiglohnsegment ist das nicht, weil es gibt da ein Beispiel in den USA, Southwest Airlines, die hat sogar die Mitarbeitenden beteiligt am Gewinn. Also solche Modelle gibt es, also da kann man nicht einfach sagen, ja, die sparen einfach bei den Leuten, stellen nur noch Junge ein und die arbeiten dann rund um die Uhr.
So einfach ist es nicht. Also Southwest, wenn Sie es nennen, die Piloten von Southwest sind mittlerweile die bestbezahlten Piloten in den USA. Das finde ich sehr bemerkenswert. Die traditionellen Fluggesellschaften, die alle durchs Insolvenzverfahren mehr oder weniger gegangen sind, haben bei den Gehältern massivst gestrichen. Piloten bei American verdienen deutlich, deutlich weniger als früher, 30-40% weniger, auch United und so weiter. Bei Southwest, die dieses Verfahren nicht durchlaufen, sind die Löhne auf dem alten Niveau geblieben und jetzt sind sie die Bestbezahlten. Natürlich gibt es strukturelle Gründe, die auch sozusagen zu den niedrigen Kosten beitragen. Die traditionellen Fluggesellschaften haben zum Teil noch alte Tarifverträge mit Senioritätsprinzip für Piloten, das heißt, wer einmal drin ist, der ist oft nach Tarifvertrag in Steigerungsstufen drin, die sich für das Unternehmen überhaupt nicht mehr verhindern lassen. Und sie werden automatisch immer teurer. Dieses Problem hatte jetzt zum Beispiel die Austrian, die trotz Massenentlassungen jedes Jahr feststellen musste, dass die Personalkosten weiter gestiegen sind, einfach weil die Tarifverträge diese Steigerungen vorgesehen haben. Und das ist bei manchen dieser Billigfluggesellschaften anders. Und was Sie sagen, dass die Leute natürlich noch nicht so lange dabei sind, weil es diese Airlines noch nicht so lange gibt, trägt natürlich dazu bei, dass die ein Teil dieser alten Kosten, die im Laufe der Jahrzehnte entstehen, einfach noch nicht aufgetreten sind.
Ich habe am Anfang der Sendung einen Tarif zitiert, der in Europa ist, Basel, London. Und jetzt liest man ja überall diese Europastrecken, die sind defizitär. Jetzt kann man ja auch sagen, kein Wunder bei solchen Preisen oder kein Wunder bei einem solchen Konkurrenzkampf. Klar, dass da nicht mehr viel rausschaut.
Ja, einerseits stimmt es, andererseits nicht. Es gibt ja Fluggesellschaften, die in Europa Geld verdienen. Und das ist nicht nur Ryanair und nicht nur EasyJet. Es gibt andere, die das sehr intelligent machen. Vueling ist eine Fluggesellschaft in Spanien, die enorm gewachsen ist, die trotz der riesigen Wirtschaftskrise in ihrem Heimatland enorme Margen einfliegt. Also so einfach ist es nicht. Was wahr ist, ist, dass sozusagen die alte Art und Weise, den Flugverkehr in Europa zu betreiben, dass der nicht mehr funktioniert. Denn die Billigfluggesellschaften haben natürlich dazu geführt, dass solche Preise sich im Markt etabliert haben, dass die Leute auch für Europa Flüge solche Preise wie 28 Euro, die sie natürlich nicht immer kriegen, erwarten. Und die klassischen Airlines wie die Swiss und die Lufthansa und die British Airways müssen reagieren. Und das ist ein ganz, ganz schmerzhafter Prozess, der in manchen Fällen auch dazu führt, wie beispielsweise bei British Airways, dass man sich dazu entschließt, einfach einen bestimmten Markt, einen bestimmten Teil des Marktes nicht mehr zu bedienen, weil man erkennt, dass man einfach nicht mehr mithalten kann.
Also eigentlich überall, wo man hinschaut oder hört man von Entlassungen, Air France hat 5000 Jobs in Frankreich, will die Fluggesellschaft sparen, 500 Millionen, glaube ich, in 2 Jahren. Und dann schauen wir die Lufthansa an. Im September erst waren Streiks, 1500 Flüge wurden gestrichen. Heute offenbar ist eine Einigung zustande gekommen mit den 18.000 Flugbegleitern. Aber auf die Dauer ist das Kämpfen gegen die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen sinnlos, solange offenbar das Geschäftsmodell nicht stimmt?
Ja, das glaube ich, kann man so sagen. Es ist einfach ein Teil dieses enorm schmerzhaften Prozesses, dass man feststellen muss, das alte Geschäftsmodell funktioniert in Europa nicht mehr. Man muss sich etwas Neues überlegen. Und es ist auch nicht mehr möglich, die alten Privilegien aufrecht zu erhalten, die alten Löhne. Man muss sich vorstellen, ein Purser bei der Lufthansa, also ein Kabinenchef bei der Lufthansa, hat im Monat 4.500 Euro verdient. Das ist für die Tätigkeit, finde ich, schon ein sehr, sehr gutes Gehalt, wenn man auch Zulagen dazu rechnet und so weiter. Die Frage ist eben, ob sich das noch rentiert für das Unternehmen. Und die Antwort ist im Moment nein. Das liegt einerseits an diesen Löhnen und andererseits eben am Geschäftsmodell, dass dieser komplexe Drehkreuzbetrieb, den ich vorhin beschrieben habe, dass der einfach an sich schon viel zu teuer ist, um in Europa noch konkurrenzfähig zu sein. Die Lufthansa hat ja deswegen beschlossen, die dezentralen Strecken auszulagern an Germanwings und nicht mehr selber zu betreiben, in der Hoffnung, dass sozusagen diese Tochtergesellschaft das eher hinbekommt.
Und da fängt das ja wahrscheinlich auch wieder an mit den Löhnen, weil eben, wenn jemand 4.500 Euro verdient, also wer will schon 1.000 Euro weniger verdienen?
Ja, aber die Alternative ist ja nicht, die 4.500 Euro zu behalten, sondern die Alternative ist, wenn die Realität einfach so ist, dass sich diese Niveaus im Europageschäft nicht mehr rechnen, dann muss man eben sozusagen für weniger fliegen, für weniger Geld arbeiten, oder es wird diese Flüge einfach am Ende des Tages nicht mehr geben. Bei Germanwings muss man auch ein bisschen differenziert die Situation sehen. Die Piloten bei Germanwings verdienen mittlerweile fast so viel wie die Kollegen bei der Lufthansa. Sie werden ein bisschen nach ein bisschen anderen System bezahlt. Es hängt mehr von den aktuellen, also von den tatsächlich geflogenen Flugstunden ab. Aber die sind wahrlich nicht unterbezahlt. In der Kabine ist es in der Tat so, dass das Niveau deutlich unter dem alten Lufthansa-Niveau liegt. Aber auch dort, muss man sagen, kann man von den Gehältern schon noch leben, zumal wenn man eine Weile dabei ist.
Sie haben gesagt, Jens Flottau, dass man sich auch Neues einfallen lassen muss, um überhaupt dabei zu bleiben. Jetzt denke ich aber, eigentlich buhnen ja alle um dieselben Gäste. Und ich rede jetzt mal von Europa, weil Asien ist dann wieder was ganz anderes mit den Wachstumsmärkten dort. Aber alle buhnen um dieselben Gäste. Sie fliegen praktisch dieselben Strecken. Auf die Dauer können sich doch eigentlich nur wenige halten, wenn man so in die Zukunft blickt.
Ja, das sieht in der Theorie so aus. Ich gebe Ihnen da eigentlich auch völlig recht. Aber die Erfahrung zeigt, dass dieser Prozess, dass einmal weniger übrig bleiben, unglaublich langsam stattfindet. Wenn man mal 10 Jahre zurückguckt oder 15 Jahre und sich überlegt, wer damals noch so unterwegs war, auch in Osteuropa, die ehemaligen Staatsairlines, Czech Airlines, LOT Polish Airlines, und so weiter. Und dann hat man damals eigentlich gedacht, das kann nur noch ein paar Monate dauern oder ein Jahr oder zwei, bis die verschwinden, weil die sind so defizitär und so ineffizient, das kann nicht funktionieren. Aber die gibt's immer noch. Czech Airlines fliegt fröhlich weiter. LOT, man weiß nicht, wie es geht. Sie machen immer noch Verluste. Der Staat findet immer wieder Wege, doch noch irgendwie eine Lücke im EU-Recht zu finden, um doch noch mal finanziell zu helfen. Dieser Veränderungsprozess in dieser Branche ist unglaublich langsam. Er findet statt, kein Zweifel, ja, aber er dauert ewig. Und das macht es natürlich auch für die neuen Anbieter, die sozusagen auf solche Hilfen nicht angewiesen sind, umso schwerer, wenn sie immer noch mit solchen Dinosauriern, die da zum Teil noch rumfliegen, konkurrieren müssen.
Aber das heißt eigentlich, also gerade wenn Sie Czech Airlines erwähnen, ein Land will seine eigene Fluggesellschaft. Also das scheint ja immer noch sehr da zu sein.
Diesen Gedanken gibt es in der Tat immer noch. Ich will den auch nicht völlig ablehnen, denn es ist schon so, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes und Luftverkehr. Also es ist nicht nur so, dass der Luftverkehr profitiert, wenn die Wirtschaft boomt, weil dann die Leute mehr fliegen zu Geschäftsterminen und so weiter oder Urlaubsreisen sich leisten können, sondern es ist eben auch umgekehrt. Die Wirtschaft hängt auch von Luftverkehr ab. Wenn es keine gute Infrastruktur gibt im Luftverkehr, dann hat das auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und ich will sozusagen jetzt auch nicht hier die reine Lehre verbreiten und sagen, es darf überhaupt keine Hilfen geben. Das ist, glaube ich, einfach unrealistisch. Aber es gibt eben schon noch den zweiten Aspekt, der darauf hinausläuft, dass Staaten Fluggesellschaften betreiben oder unterstützen aus Prestigegründen, weil jedes Land meint, seine eigene Airline betreiben zu müssen. Und dabei vergisst man natürlich, dass sozusagen sollte tatsächlich eine Airline pleite gehen, eine staatliche, wie zum Beispiel in Ungarn die Malev Anfang dieses Jahres, dass dann natürlich sozusagen nicht der Flughafen dicht gemacht wird, sondern dass dann andere Fluggesellschaften dort durchaus die Lücke füllen. Dass genau das ist in Ungarn passiert. Sozusagen binnen weniger Wochen war diese Lücke, die Malev gerissen hat, wieder gefüllt von anderen, von Wizz Air, einer Billigfluggesellschaft, Ryanair ist rein. Andere, auch klassische Airlines, haben ihre Kapazitäten nach Budapest aufgestockt. Aber dieses Wagnis will die Politik oft nicht eingehen, weil es sozusagen auch den alten Reflexen widerspricht. Und deswegen, glaube ich, findet diese Unterstützung immer noch so in so großem Maße statt.
Da treffen Sie einen wunden Punkt in den Herzen der Schweizerinnen und Schweizer. Weil wir haben erlebt, wie die Swissair gegroundet wurde und dann eben nicht mehr selbstständig sein konnte. Die wurde aber wieder saniert von der Lufthansa. Aber offenbar, das ist auch passiert und die war praktisch am Kippen. Und jetzt ist
Sie sagen, sie wurde saniert von der Lufthansa. Das ist die Lesart, die die Lufthansa gerne verbreitet, weil sie...
Wie unschweizerisch von mir.
Ja. Aber das ist nicht ganz die Realität. Ich würde sagen, die Swiss hat vorher schon sehr, sehr viel getan zur Sanierung. Die Lufthansa hat dann noch einen Tick draufgegeben, aber ein Großteil der Arbeit hat vorher schon stattgefunden.
Und auch da, also um bei der Swiss zu bleiben, sie ist ja eine der wenigen Airlines, die expandiert. Also Singapur fliegt sie ab Mai an. Es gibt 300 neue Stellen in Cockpit und Kabine. Bodenpersonal wird ein bisschen gestrichen und vielleicht muss ich auch sagen, Basel werden Destinationen gestrichen, dafür Genf ausgebaut. Warum? Sie ist ja nicht gerade eine Billig-Airline. Was macht sie richtig?
Ich glaube, die Swiss ist so ein bisschen in einer Sonderposition. Sie profitiert sehr stark davon, dass die Langstrecke weiterhin sehr gut läuft. Sie profitiert von dem Standort Schweiz, von dem Wirtschaftsstandort Schweiz. Sie profitiert von ihrem nach wie vor sehr, sehr guten Ruf. Sie profitiert auch davon, dass sie sozusagen mit dem Lufthansa-Netz im Hintergrund und diesen ganzen Verbindungen, Anschlussflügen und so sozusagen die Marktbasis verbreitert hat über die Schweiz hinaus. Das ist im Moment, glaube ich, der größte Unterschied zwischen ihr und manch anderen Fluggesellschaften der ähnlichen Größe. Aber man darf nicht vergessen, die Swiss hat auch in Europa, im Europaverkehr genau die gleichen Probleme, die anderen auch haben. Der Unterschied ist im Moment die Langstrecke und der Ausbau spricht dafür, dass das Management glaubt, dort weiter punkten zu können. Und im Moment sieht es tatsächlich auch so aus.
Jens Volthaus, Sie sind seit 20 Jahren Aviatik-Journalist. Warum sind Sie eigentlich in dieses Gebiet eingestiegen? Jemand, der am Sonntag die Flieger abheben gesehen hat, vielleicht am Flughafen?
Ganz so schlimm war es nicht. Ich war immer vom Reisen fasziniert, egal welcher Form. Ich wollte immer die Welt kennenlernen. Meine Familie hat auch überall auf der Welt, nicht überall auf der Welt, aber in unterschiedlichen Ländern gewohnt. Das heißt, wir waren immer mobil. Und mich hat die Technik fasziniert. Also da kam einfach eins zum anderen. Und am Anfang habe ich versucht, meine Faszination, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das ist dann auch so geblieben.
Weil heute sagt man ja schneller mal, die Flugbranche ist total in der Krise. Das kann so nicht weitergehen. Sie haben ein Beispiel auch erwähnt. Es ist der totale Umbruch. Aber wenn Sie so schauen, Sie haben ja über 20 Jahre, verfolgen Sie das auch. Würden Sie sagen, das ist so? Also wir sind irgend in der Flugkrise oder der Umbruch?
Es gibt einen Umbruch, klar. Es gibt die Billigfluggesellschaften, die den Kurzstreckenverkehr revolutioniert haben. Es gibt die große, große Verschiebung auf den Langstrecken, der sozusagen die Swiss noch trotzt, hin nach Asien, hin zum Persischen Golf. Vor ein paar Jahren haben wir alle noch nicht, oder die meisten von uns noch nicht geredet, von Emirates, von Etihad, von Qatar Airways, die plötzlich riesige Kapazitäten in den Langstreckenmarkt werfen und auch selbst so großen Anbietern wie der Lufthansa das Leben schwer machen, weil sie nämlich auf die Preise drücken und plötzlich mit Business-Class-Tarifen, die sozusagen bei der Hälfte der Lufthansa liegen, große Sitzplatzkontingente verkaufen und damit sehr erfolgreich sind. Das sind alles Faktoren, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Auch die Konsolidierung. Wir reden seit 10, 20 Jahren, seit eigentlich noch länger, seit in Amerika die ersten Fluggesellschaften fusioniert haben davon, dass jetzt die große Konsolidierungswelle kommt. Und man muss sagen, so richtig kommt die Welle nicht. Also sie kommt, aber sie kommt in mehreren kleinen Wellen. Es gibt hier mal wieder ein Deal, dann dort. Jetzt steigt vielleicht Delta bei Virgin ein, vielleicht American und US Airways von sich zusammen. Deutet jetzt im Moment einiges drauf hin. Die Welle ist sehr, sehr langsam.
Und wenn Sie jetzt so drauf schauen, also Sie haben das Stichwort Technik auch erwähnt, wo werfen Sie ein besonderes Auge drauf?
Ich werfe ein besonderes Auge auf alles, was sich verändert. Also diese Änderungen in der Strategie der Airlines, in den Marktverschiebungen. Ich sprach den Golf an, aber auch auf der Flugzeugseite. Im Moment ist es eine extrem spannende Phase, weil sowohl Airbus als auch Boeing neue Modelle auf den Markt gebracht haben. Die Boeing 787 fliegt seit einem guten Jahr.
Das sind diese Riesenvögel.
Das sind die 787, ist das neue Langstreckenflugzeug von Boeing. So groß ist es gar nicht, aber es ist eben sehr effizient. Airbus folgt mit einem neuen Langstreckenflugzeug in 2 Jahren wahrscheinlich. Der Airbus A380, die Riesenmaschine, fliegt seit 5 Jahren. Es gibt bei den Kurzstreckenflugzeugen Neuerungen, es gibt neue Anbieter. In China zum Beispiel werden jetzt bald konkurrierende Flugzeuge für Airbus und Boeing gebaut. All dies ist im Moment wahnsinnig spannend. Dieser Umbruch der Globalisierung findet eben auch im Luftverkehr statt und findet seinen Ausdruck eben darin, dass es in Asien neue Fluggesellschaften gibt, die riesengroß werden, und dass plötzlich auch Länder auftauchen im Flugzeugbau, an die man vor noch nicht allzu langer Zeit nicht denken mochte.
Ich komme nochmal zurück auf den ganzen Umbruch, auch beim Personal oder Umstrukturierungen, Entlassungen und so weiter. Müsste ich mir als Passagierin nicht auch Sorgen machen um die Sicherheit, wenn das so weitergeht?
Also, darauf gibt es eigentlich keine eindeutige, einfache Antwort. Ich würde im Grunde genommen sagen, dass man sich keine Sorgen machen muss, weil die Fluggesellschaften wissen, dass sie wirklich mit ihrer Zukunft spielen, wenn sie ihre Sicherheit riskieren. Es ist extrem wichtig für Fluggesellschaften, ein Image zu haben, das Sicherheit suggeriert. Die Lufthansa ist unter anderem deswegen so erfolgreich, immer noch trotz allem, dass sozusagen sie bei jedem Passagier die Assoziation weckt, sie ist sicher, genauso die Swiss. Dieses Vertrauen ist einfach da, und es wäre fatal, wenn man dieses riskieren würde. Auch die Billigfluggesellschaften müssen fast sogar eigentlich noch mehr tun, wenn das ginge. Denn natürlich schwingt latent der Verdacht mit bei Billigfluggesellschaften, die sparen ja an der Sicherheit. Umso mehr müssen sie dafür tun, dass genau das nicht passiert. Nämlich um unter allen Umständen Unfälle, Zwischenfälle zu vermeiden. Das ist jetzt aber die Theorie. Die Praxis ist natürlich im Einzelfall ein bisschen anders. Natürlich gibt es schwarze Schafe, und es gibt natürlich den Konflikt zwischen dem Anspruch, die Kosten zu senken und möglichst produktiv zu sein, also möglichst wenig Kosten zu haben für Personal und für Wartung und für was auch immer, und dem Sicherheitsniveau. Das Spannungsverhältnis gibt's. Und man kann nur hoffen, dass die meisten Fluggesellschaften eben trotzdem die richtigen Entscheidungen in einem Einzelfall treffen.
Damit es nicht nur Hoffnung wäre, wäre es nicht besser, Jens Flottau, wenn die Tickets doch vielleicht wieder etwas teurer würden?
Ach, das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich finde, solange es für Fluggesellschaften wie EasyJet, wie Ryanair möglich ist, mit dem Preisniveau Geld zu verdienen, dann hat das doch dieses Geschäftsmodell seine Berechtigung. Und dann muss man sich tatsächlich fragen, was machen eigentlich die anderen falsch? Bei Ryanair gibt es eine Diskussion, die ich auch für berechtigt halte, ob denn das Unternehmen nicht indirekt subventioniert ist, dadurch, dass Flughäfen sozusagen die Gebühren so weit absenken, dass sie selber drauf zahlen, in der Hoffnung sozusagen über die Masse von Passagieren, die dann sozusagen ihren Flughafen nutzen, am Schluss doch noch irgendwie Geld zu verdienen. Ich finde, diese Aspekte bei Ryanair sind tatsächlich kritikwürdig. Aber selbst wenn man das mal rausrechnet, dann wären die immer noch viel billiger als Swiss oder Lufthansa. Und ich finde, alles, was sozusagen nachhaltig ist, und nachhaltig in diesem Zusammenhang ist für mich profitabel, hat seine Berechtigung.
Jens Flottau, besten Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.